Zuhören, ob analog oder digital, ist der beste Weg, um ins Gespräch und weiterzukommen, wenn es um das Programm, das Unternehmen, die Chancen des Öffentlich-Rechtlichen geht. Das schreibt Anja Gürzel, Leiterin Presse und Public Affairs des Südwestrundfunk auf der Homepage des SWR. Und wir laden genau zu diesem Zuhören heute ein im Gespräch mit Ihnen, Frau Gürzel, und freuen uns, dass Sie da sind und wir über die Themen digitaler Wandel und moderne Kommunikation beim SWR sprechen können. Herzlich willkommen, Anja Gürzel.
Hallo, Tag.
Und bevor wir loslegen, Frau Gürzel, darf ich noch meine Kollegin begrüßen und meinen Co-Host Janina von Jering. Hi, Janina.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Frau Gürzel, Sie sind dem SWR bzw. den Vorgängerorganisationen, dem SWF und dem SDR, ja schon seit vielen Jahren treu. Sie haben in der Vergangenheit in verschiedenen Positionen gearbeitet, unter anderem als politische Redakteurin, aber auch als Reporterin. Sie haben aber eigentlich was ganz anderes studiert, nämlich in Paris und Siegen Politik, französische und allgemeine Literaturwissenschaften. Wie kam denn der Einstieg in die Medienwelt von diesem doch sehr akademisch klingenden theoretischen Studium?
Letzten Endes war das Studium aufgesetzt auf mein Interesse, Journalistin zu sein und zu werden. Und da passte das wunderbar. Politikwissenschaft trägt mich auch heute noch. Und man darf allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften nicht unterschätzen. Also da kommt sehr, sehr viel auch, was an Kommunikationsbotschaften vielleicht sogar heute wieder abgefragt werden. Da geht es auch ein bisschen in Richtung Soziologie, Philosophie. Also da konnte ich vieles wieder aufgreifen. So fern und theoretisch ist das gar nicht.
In unserer Branche ist es keine Seltenheit. Auch Sie haben die Seiten gewechselt vom Journalismus in die Kommunikation. Ich würde sagen, zumindest von den Kolleginnen und Kollegen, die schon länger im Kommunikationsbereich sind, ist es doch ein recht großer Teil, die ursprünglich im Journalismus gestartet sind. So ist es auch bei Ihnen. Bei Ihnen ist jetzt die besondere, ich will nicht sagen Herausforderung, aber die besondere Mischung, dass Sie jetzt Pressesprecherin sind, beziehungsweise Leiterin Presse und Public Affairs in einem Medienunternehmen, also wo der Kern sozusagen der Journalismus ist. Insofern können Sie doch irgendwie beide Welten miteinander verbinden. Ja, inwieweit profitieren Sie davon, dass Sie im Kern Journalismus auch studiert haben und gelernt haben und dort auch mal gearbeitet haben? Vielleicht auch im Hinblick auf das Netzwerk, was Sie haben, oder sprechen Sie vielleicht mit Journalisten dadurch auch auf einer anderen Augenhöhe? Also wie nehmen Sie das so wahr?
Sehr viele andere Pressesprecherinnen und Pressesprecher haben Hochachtung vor mir, weil ich letzten Endes für ein Medienunternehmen spreche, weil die Journalistinnen und Journalisten sind halt unglaublich kritisch. Und so ist es dann auch in unserem Medium des SWR, wo wir Radio, Fernsehen, Internet etc. zu verantworten haben auch. Man muss hier beispielhaft sein, es muss stimmen, die Fakten müssen stimmen und man muss glaubwürdig sein. Das heißt also, wenn man selbst für dieses Unternehmen schon journalistisch tätig war, hat man schon die halbe Miete. Das heißt, man spricht die Sprache der Journalistinnen und Journalisten, man ist glaubwürdig und hat schon den Fuß in der Tür. Alles andere würde es erschweren. Ein wichtiger Baustein war, als ich Pressesprecherin wurde, dass wir sehr schnell auch mit unseren eigenen Medien Tools geschaffen haben, um auch hier eine Kommunikation anzustoßen, dass man nicht nur nach extern kommuniziert, sondern auch intern, also auch klar die interne Kommunikation zur Belegschaft, aber speziell auch die Redaktionen mit Informationen versorgt. Das heißt also, wenn es neue Tatortkommissarinnen und Kommissare gibt, dass man hier auch den eigenen Medien vom SWR einen kleinen Vorsprung gibt. Das ist wichtig.
Kommt da auch wieder dieses Stichwort Zuhören zurück? Also das ist ja eine Straße, die zweigleisig fährt. Sie brauchen ja auch die Informationen aus dem Programm. Was kommt da für ein neuer Tatort, damit Sie damit dann auch intern weiterlaufen können? Ist da sowas wie, also ist ja eine Fähigkeit oder Charakteristika, Zuhören wieder Ihnen zugute, dass Sie das einfach in den letzten Jahrzehnten gelernt und ausgeprägt haben?
Ja, kann man wirklich sagen, das Zuhören ist das Wichtigste in der Kommunikation. Sollte es auch im Journalismus sein. Wir haben in unseren Medien verstärkt gesendet. Und dieses Zuhören ist noch keine Eigenschaft, die letzten Endes vor 20 Jahren schon für einen Dialog geschaffen war. Das heißt, klar musste man zuhören, um Sendungen, auch um Talkshows zu machen etc. Aber dieses Zuhören par excellence, um auch in den Dialog mit Augenhöhe mittlerweile mit dem Publikum zu suchen, das ist eine Anforderung, die hat Social Media geschaffen. Das hat sich in den letzten 5 Jahren entwickelt. Die Wahrnehmbarkeit des Publikums ist eine ganz andere geworden. Früher war es so, dass man in Redaktionssitzungen überlegt hat, was könnte die da draußen interessieren. Und mittlerweile hat man sehr schnell die Erfahrung, was ankommt und was nicht ankommt und auch was missfällt. Insofern ist dieses Zuhören, um erfolgreich zu sein, sicherlich nochmal eine andere, ganz, ganz andere Sache, als es noch in der Vergangenheit war.
Dieses Thema Dialog spielt in Ihrer Funktion auch noch in einem anderen Bereich eine Rolle. Wir haben es eingangs schon gesagt, Sie sind auch zuständig für den Bereich Public Affairs beim SWR. Welche Bedeutung hat Public Affairs für Sie beim SWR? Was sind vielleicht so die wichtigsten Themen? Es ist bestimmt auch ein Bereich, der eher neuer ist als der Pressebereich. Vielleicht mögen Sie uns da einfach so ein bisschen so einen Einblick geben, wie das entstanden ist, wie sich das entwickelt hat und wie der aktuelle Stand ist.
Wir haben festgestellt, dass Menschen nicht wissen, wie wir arbeiten im Journalismus. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir sehr viel, was Google, was Facebook, was Amazon macht, als Informationen vorliegen haben. Und das Alleinstellungsmerkmal des Öffentlich-Rechtlichen oder auch des Journalismus, wie es in der Zeitung betrieben wird, der online geht, nicht mehr klar ist, was zusätzlich kommt, außer Informationsbereitstellung. Gehen wir mit qualitativer Prüfung an Fakten heran, an Informationen heran. Das macht es letzten Endes auch so teuer. Und die Hinterfragung des Rundfunkbeitrags, warum muss ich die überhaupt noch bezahlen? Ich habe doch alles, ich habe doch mehr als genug. Ich kann mir überall Netflix holen, ich kann mir überall auf Facebook, über mein Netzwerk, über Telegram etc. Gibt es so viele Fakten. Aber was wir leisten müssen, ist klar zu machen, es gibt ein Vier-Augen-Prinzip, es gibt eine Prüfung, es gibt ein Check-up und dafür braucht es Fachleute wie Journalistinnen und Journalisten, um Informationen einzuordnen, um Orientierung zu geben, auch um Hintergrundinformationen dazu zu geben. Und das ist notwendig und das sind nicht nur die jungen Menschen, die das möglicherweise nicht wissen, sondern auch Ältere, die oftmals gar nicht wissen, was hinter den Kulissen alles gemacht wird, wie das aussieht.
Gilt das auch für Politiker? Sie haben jetzt gerade so ein bisschen die Öffentlichkeit angesprochen, die zu überzeugen oder rauszustellen, was der SWR oder die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich alles an Leistungen bieten. Muss die Politik da manchmal auch noch oder wieder von überzeugt werden?
Wir hatten jetzt die Veranstaltung in Public Affairs Europa trifft SWR mit Europa-Verbänden bis hin zum stellvertretenden Vorsitzenden des Europäischen Parlaments, der dabei war. Und natürlich stellen die sich eine ganz andere Europaberichterstattung vor als die, die wir machen. Und wir erklären mit Programmmachenden beispielsweise in so einer Veranstaltung, wo überall Programm gemacht wird, wie beispielsweise in der Tagesschau berichtet werden kann, wie im Hörfunk, wie im Kulturprogramm, wie im Politikprogramm, wie in einer Dokumentation über Europapolitik. Und allein diese Bandbreite aufzuzeigen und zu zeigen, was braucht man aber auch für Interviewtöne, was muss passieren, damit ein O-Ton gesendet wird, wie verständlich muss der sein, wie ist das Userinteresse, wo ist der Mehrwert für mich im Haushalt, wenn ich über Europapolitik was erfahre. Also das sind all diese Komponenten und die werden in unterschiedlichsten Veranstaltungen, hier war es Europa trifft SWR, beispielsweise mit den Politikerinnen und Politikern aufgearbeitet, aber auch in der Sportpolitik, also auch im Sportbereich. Bei Fußball-Weltmeisterschaften haben wir Sportpolitikerinnen und Politiker hinter die Kulissen geführt, um zu zeigen, wie entsteht Programm. Was ist dafür notwendig, technisch auf der einen Seite, aber auch von der Man- und Women-Power? Darum geht's.
Sie haben es gerade nochmal so in den Grundzügen schön beschrieben, was so Ihre Funktion auch eben, was so die Grundzüge des öffentlich-rechtlichen Programms sind oder der öffentlich-rechtlichen Sender sind und auch welche Daseinsberechtigung auch die Gebühren haben, warum die Gebühren wichtig sind, damit sie überhaupt so arbeiten können, wie sie arbeiten, dass sie unabhängig agieren, dass sie einfach so eine Grundversorgung an Informationen, an Kultur sicherstellen wollen. Nichtsdestotrotz stehen sie natürlich auch unter einem gewissen Druck. Druck und unter Herausforderungen. Es ist immer von Vertrauensverlust die Rede, die allgemein in die Öffentlich-Rechtlichen oder allgemein in den Medien vorherrscht. Es gibt einen enormen digitalen Wandel, der gerade vor der Medienbranche definitiv keinen Halt macht. Können Sie uns ein bisschen berichten, auch unter was für einem Innovationsdruck Sie auch stehen? Weil davon sind wir alle nicht ausgenommen und auch Sie können nicht so weitermachen, wie Sie vor 20 Jahren gearbeitet haben. Auch Sie müssen sich weiterentwickeln. Öffentlich-rechtliche Sender müssen sich weiterentwickeln. Also welchen Einfluss hat das auf den SWR und welchen Einfluss hat das auch gerade explizit für Sie als Kommunikationsabteilung?
Ja, also es wird reformiert, es muss reformiert werden. Das öffentlich-rechtliche System rührt noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten letzten Endes eine Gleichschaltung der Medien verhindern wollte. Deswegen haben wir ein föderales Prinzip innerhalb der ARD. Das macht uns zu sehr vielen und natürlich muss man heute anders arbeiten, schneller arbeiten, trotzdem qualitativ sein, digital arbeiten und ich kann Ihnen sagen, das wird im Südwestrundfunk sehr ernst genommen. Das ist einmal der Kai Kniffke, unser Intendant, der aus der Tagesschau kommt. Tagesschau, das wissen Sie selbst, Tagesschau hat Tools entwickelt, um auf TikTok zu senden quasi, um auch dort Menschen zu erreichen, in Social Media Menschen zu erreichen und entsprechend läuft es auch beim SWR. Es hat in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren ganz viele Experimente gegeben, Pitchings stattgefunden, um neue Formen zu finden, A, die dialogorientierter sind, B, aber die ganz, ganz stark die Generation unter 50 anspricht. Das heißt, auch da ist festgestellt worden, da gibt es Lücken. Wir brauchen verstärkt auch Formate für die unter 50-Jährigen und das geht alles eher in die digitale Richtung. Was man immer vergisst, wenn man öffentlich-rechtlich sagt, sind die Hörfunkwellen. Also die Hörfunkwellen haben eine unglaubliche Akzeptanz. Radio hat eine unglaubliche Akzeptanz, weil da Zielgruppen erreicht werden. Also ich spreche jetzt mal für den SWR, da ist von jung bis alt letzten Endes alles vorhanden, von das Ding, von den ganz Jungen über SWR 3, einem Unterhaltungsprogramm bis hin SWR 2 Kulturprogramm oder die Regionalprogramme Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg mit SWR 1 und SWR 4, SWR aktuell, Infosender etc. Also da haben wir das Ganze. Man redet oftmals von den Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen und sieht nur Fernsehen, sieht oftmals nur das erste Programm, ohne zu wissen, dass gleichzeitig die ARD auch Arte ist, Dreisat ist und so weiter und so fort. Phoenix etc. Also auch das wird vergessen im Verbund mit dem ZDF. Und klar, wir haben gezeigt, also da war der SWR letzten Endes, ist noch federführend, aber ausschlaggebend, dass es das ARD und ZDF-Jugendprogramm von Funk gibt. Funk läuft nur digital, online, ohne Branding ist das Ganze aufgesetzt worden. Es geht nur um Inhalte und Content. Letzten Endes ist es das, was auch unsere Aufgabe ist, Informationsvermittlung, Kulturvermittlung, aber auch Unterhaltung, um zu zeigen und um letzten Endes diesen Auftrag zu erfüllen.
Frau Götzl, Sie hatten uns im Vorgespräch schon einen kleinen Hinweis gegeben zum Thema Innovation, dass Sie auch als SWR selber sehr aktiv sind und da auch eigene Formate ja initiiert haben, wie zum Beispiel das X-Lab. Mögen Sie uns dazu und unseren Zuhörern, Hörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen was erläutern, was sich dahinter verbirgt?
Ja, das X-Lab ist das Innovationslabor des Südwestrundfunks. Geleitet wird es von der Vanessa Wormer. Vanessa Wormer ist Pulitzer-Preis gekrönt, ist eine super Journalistin und vermag es hier neue innovative Formate zu entwickeln. Integriert ist es in eine eigene Innovationsdirektion. Das heißt also, der SWR hat sich umstrukturiert und hat hier Möglichkeiten gefunden, Innovation in den Mittelpunkt zu stellen, um sehr viel schneller auch mit Userinnen und Usern neue Sendungen, neue Formen zu finden. Design Thinking, so heißt die Methode, gemeinsam mit denen, die es betrifft, an die es ausgestrahlt werden soll, ein ideales Format zu finden.
Jetzt konkurrieren Sie ja beim Radio und beim Fernsehen nicht nur mit privaten Sendern, sondern auch intern öffentlich-rechtlich, also mit der ARD und dem ZDF zum Beispiel. Und sie haben natürlich auch einen Druck, ihren Erfolg zu messen, zu zeigen, bestimmte Formate funktionieren besser und weniger gut. Wie ausgeprägt ist denn das Konkurrenzdenken auf der einen Seite zwischen den Öffentlich-Rechtlichen? Und wie kann man sich auf der anderen Seite die Abstimmung unter diesen Partnern vorstellen?
Es ist ein positives Konkurrenzdenken. Besser sein als der andere, sich messen, ist sicherlich positiv. Was jetzt gelernt wird, ist verstärkt ein Miteinander, um nicht doppelt und dreifach das Gleiche anzubieten. Also das ist die Entwicklung. Und wir sehen es natürlich bei den Streaming-Plattformen wie ARD Mediathek oder auch in den Audioprogrammen ARD Audiothek, dass da ganz viel gemeinsam entsteht. Dass da die Handschriften unterschiedlich sind, ist sicherlich ein Vorteil und es kann nur ein Miteinander geben, um noch erfolgreicher zu sein als, sage ich jetzt mal, die amerikanische Konkurrenz. Das ist es letzten Endes.
Viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben eine ähnliche Funktion wie Sie, beziehungsweise wie Martin und ich. Also wir arbeiten in Kommunikationsabteilungen, in Unternehmen oder in Kommunikationsagenturen, in Organisationen und so weiter. Daher würde ich gerne einen kleinen Schlenk zu Ihrer konkreten Arbeit machen, beziehungsweise zu Ihrem Team machen. Mögen Sie uns mal so einen Einblick geben, wie Sie aufgestellt sind? Also Sie haben ja zum einen auch schon, wie Ihr Titel es sagt, diese beiden großen Bereiche, so klassische Öffentlichkeitsarbeit, Presse und dann auch diesen Bereich Public Affairs. Wie groß ist denn so Ihr Team? Wie haben Sie sich organisiert? Betreuen Sie auch interne Kommunikation mit? Also, dass wir einfach so ein bisschen den Hintergrund kennen und wie Sie das managen.
Ja, was ich herausstellen möchte, ist auch, dass die Bildkommunikation bei mir in der Abteilung ist. Bildkommunikation war früher einfach nur Foto. Fotobeschaffung für Zeitungen, für Programmzeitschriften wie TV Hören und Sehen, wie für die Tageszeitungen. Einfach das Bildmaterial vorliegt von den einzelnen Moderatorinnen, von den einzelnen Schauspielern in Serien etc. Das hat sich mittlerweile so weiterentwickelt, dass wir eine eigene Videoproduktion haben. Wir haben Mediengestalterinnen und Mediengestalter einfach, um in unserer vielschichtigen Kommunikationsaufgabe zu bestehen, um zu sehen, was braucht man für was, wo braucht man ein Video, wo braucht man eine Pressemitteilung. Wir haben Newsletter, wo braucht es Hintergrundinformationen im Newsletter, was ist die Zielgruppe. Mittlerweile ist es so, wie Sie sagten, Presse gehört dazu. Früher waren es die Journalistinnen und Journalisten, da gab es aber auch noch viel mehr Zeitungen. Mittlerweile hat sich da die Zeitungslandschaft komplett verändert, die auch mittlerweile online sind. Auch da zielgruppenspezifisch auf die Stakeholder zuzugehen vom einzelnen Produkt, so ist die Abteilung angelegt. Das heißt, wir gehen davon aus, es gibt eine neue Serie online. Wie können wir die Kommunikation machen? Und die Kommunikation geht von interner Kommunikation. Was läuft im SWR-Hub? So heißt es bei uns. Was läuft im Newsletter? Was läuft auf Instagram? Was läuft auf Twitter? Was läuft auf LinkedIn. So ist letzten Endes unsere integrierte Kommunikation angelegt. Und mein Team ist gewachsen eben durch die Fusion von Südwestrundfunk und Süddeutscher Rundfunk. Die sind in Mainz, Baden-Baden und Stuttgart, wo es die Funkhäuser gibt. Mittlerweile arbeiten die fast alle im Homeoffice, einfach weil es Corona-bedingt notwendig ist. Ich kann sagen, dadurch, dass wir vorher sehr, sehr gute teamorientierte Prozesse hatten, hat sich diese zwei Jahre, diese Zeiten, haben sich nicht negativ ausgewirkt. Aber ich glaube, wir brauchen langsam wieder Präsenz, damit wir den nächsten Schub machen können, damit die Motivation auch in die Zukunft noch gewährt ist.
Haben sich denn die letzten zwei Jahre, also auch das Bedürfnis, besonders zu Beginn der Pandemie von den Menschen verlässliche Informationen zu erhalten, hat sich das auf Ihre Kommunikationsarbeit, auf Ihre integrierte Kommunikation, die Sie gerade beschrieben haben, ganz konkret ausgewirkt? Also haben Sie neue Formate, Tools oder Channels genutzt in der Arbeit, die sich vielleicht jetzt über die letzten Monate auch bewährt haben?
Twitter ist ganz wichtig geworden. Twitter, um zu erkennen, was kommt Unternehmenskritisches. Wo gibt es möglicherweise auch Fehler? Also auch unsere Fehlerkultur ist eine andere geworden. Wenn man viel produziert, wenn man viel unterwegs ist, dann kann auch schon mal was passieren und dann dazu zu stehen. Ich glaube, das ist wichtiger geworden und das ist in den sozialen Medien, um da dieses Vertrauen zu behalten, ist es notwendig auch ehrlich zu sein, authentisch zu sein, wenn mal irgendwas nicht hinhaut. Also was ich beobachte, ist gerade Social Media für Krisenkommunikation ist extrem wichtig geworden und man kann nicht mehr abschalten. Kommunikation ist Tag und Nacht da. Auch das hat sich verändert. Jetzt mal von vor 10 Jahren überlege, da sah der Tagesablauf komplett anders aus. Da gab es die Tools alle nicht und da gab es auch diese Hetze gegen öffentlich-rechtlich auf den Kanälen in der Form noch nicht.
Es gibt zwar leider immer noch Teile der Bevölkerung, die, gerade wenn sie ihre Informationen rein, zum Beispiel über Social Media beziehen, vielleicht nicht immer so auf den Absender gucken und nicht gucken, ist das ein glaubwürdiger und qualitativ hochwertiger Absender, von dem ich da die Informationen konsumiere und die vielleicht auch für bare Münze nehme. Nichtsdestotrotz hat die Pandemie ja einfach auch gezeigt, dass dieses Bedürfnis nach verlässlichen Informationen wirklich da sind, die Leute einfach auch Informationen brauchen, um sich in dieser unruhigen und neuen Situation zurechtzufinden. Dadurch sagen, dass Corona auch eine Chance für die Öffentlich-Rechtlichen und auch für den SWR war, um sich bei der Bevölkerung einfach wieder stärker wirklich als Qualitätsmedium zu positionieren?
Das stimmt. Das stimmt. Wir haben das gerade in der ersten Zeit, als Corona ausgebrochen ist, gesehen. Die ganzen Sondersendungen, die Informationssendungen, die Nachrichtensendungen, sei es Hörfunk, Fernsehen, Internet, sind unglaublich abgerufen worden. Das heißt, die Brennpunkte wurden geschaut. Wir waren verlässliche Informationsvermittler, was in Teilen nicht gesehen wird, dass wir Vermittler sind. Wir machen die Politik nicht. Wir geben sie nur weiter. Und das ist manchmal die Schwierigkeit, dass Menschen nicht unterscheiden können, wer vermittelt hier und wer ist letzten Endes derjenige, der die Regeln macht und aufsetzt. Also da braucht es sicherlich noch mehr Aufklärung und da sind wir manchmal zwischen die Räder gekommen. Ich kann aber auch noch mal zum Faktencheck sagen, bei mir, mein Team besteht auch aus der Medienkompetenzteam. Das heißt, die gehen in Schulen, die Kolleginnen und Kollegen zusammen mit Programmmachenden, um aufzuklären, um zu zeigen, wie funktionieren die Medien. Und die gehen nicht nur in Schulen, sondern machen ganz viel Gamifications. Das heißt, es gibt den Faktenfinder, ein Quiz beispielsweise für 10- bis 12-Jährige, um zu sehen, was ist richtig, was ist falsch. Und allein für Erwachsene macht dieses Quiz schon Spaß, weil man manchmal ganz schön in die Irre geführt wird. Das heißt also auch den Kids zu zeigen, wie schwierig manchmal es ist, die Wahrheit zu finden und dann Rezepte zu geben, Kriterien mit ihnen zu schaffen, um zu zeigen, wie hole ich mir die richtige Information? Wo ist die Quelle? Wie viele Quellen brauche ich, um eine Bestätigung zu erhalten, was richtig echt und wahr ist? Das ist auch eine große Chance und wir bieten das Schulen an. Es können gar nicht genug Schulen quasi aufgesucht werden. Wir werden da wirklich als sehr willkommen empfunden, aber sind noch viel zu wenige. Aber das gehört sicherlich auch mit dazu, zum Faktencheck. Und diese Faktenchecks laufen natürlich auch über die Tagesschau, über unsere Programme, wo man nachschauen kann, wie kann ich mich dem nähern. Aber natürlich muss erstmal ein Interesse bestehen und eine Sensibilisierung stattfinden.
Das ist ja eigentlich auch ein schönes Thema für Ihre Public Affairs Arbeit, weil wenn sozusagen von der Politik her auch gesagt werden würde, okay, das Thema ist so wichtig, das muss zum Beispiel in die Lehrpläne verpflichtend mit reingenommen werden, dann hätten Sie damit gar nicht die Arbeit, an einzelne Schulen heranzutreten. Und wahrscheinlich, wenn man das über ganz Deutschland sich anguckt, sind das dann leider insgesamt bisher nur wenige Schulen, die diese Möglichkeit bekommen, durch Sie diese Information vermittelt zu bekommen oder die Schüler überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Also insofern ist da wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Das stimmt.
Sie haben vorhin ein Wort benutzt, das will ich nochmal aufgreifen, nämlich Fehlerkultur. Das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen, aber ich habe das Gefühl, dass sich schon in den letzten Jahren der gesellschaftliche Umgang ein bisschen verändert hat. Natürlich durch die Digitalisierung, durch die Social-Media-Plattformen, die einfach erlauben, dass jeder und jede anonymisiert seine Meinung kundtun kann, was natürlich eine positive Seite hat, damit jeder gehört werden kann. Aber da es eben anonym oftmals stattfindet, auch Tür und Tor öffnet für Hass und Hetze. Wie gehen gehen Sie als SWR, als Kommunikationsteam, als öffentlich-rechtliche Anstalt in den Dialog? Das ist ja auch ein Stichwort, das Sie öfter genannt hatten, mit Kritikern und Gegnern. Ein paar Stichworte wie Zwangsabgabe, das hört man ja öfter. Haben Sie da bestimmte Tools, mit denen Sie das tracken? Haben Sie Strategien oder vielleicht sogar einen bestimmten Mindset entwickelt dafür?
Eine Methode ist, diese Menschen zu uns einzuladen, die einfach mal anzurufen und nachzuhören. Und meistens ist es so, wenn man mit den Menschen direkt spricht, tritt man in Beziehung, dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann hört man diese Hasstiraden nicht. Also in der Anonymisierung ist immer eine Verstärkung. Man bleibt unerkannt, man kann sich rüpelig äußern. Und wir haben festgestellt, wenn diese Menschen auf Einladung überhaupt reagieren, manche bleiben einfach auch dann anonym, dann ist es eine andere Form. Wir haben auch sehr viele Kritikerinnen und Kritiker schon ins Funkhaus eingeladen, haben an Redaktionssitzungen Beteiligungen gehabt, um zu zeigen, so entsteht das. Hier ist ein Redakteursteam, wir diskutieren und nichts ist vorgegeben etc. Also das wirkt sich schon aus, ohne dass wir feststellen, das muss sich ja die politische Meinung nicht ändern, aber man begegnet sich und danach ist es anders. Es finden ja auch regelmäßig mittlerweile Demonstrationen vor Funkhäusern statt. Und auch da habe ich festgestellt, wenn ich zu den Demonstrierenden gehe, entsteht Dialog. Ob man den anderen überzeugt, ist immer noch eine andere Frage. Aber dieses in Beziehung bleiben ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache auch für die Zukunft, wie wir miteinander umgehen. Und diese Hassrede, die nützt niemanden. Da hängen sich viele an. Aber bei Nachfrage tauchen viele auch wiederum wieder weg.
Auf der Webseite vom SWR gibt es so eine kleine Profilansicht von Ihnen. Und da ist uns ein Satz aufgefallen. Sie schreiben dort, wenn Sie nicht im Dienst sind, dann streamen Sie am liebsten HBO-Produktion, also Homebox Office. Dafür ist es HBO die Abkürzung für die, die das nicht kennen. Da diese HBO-Produktion oft so im Bereich Themenentwicklung und Besetzung uns ein ganzes Stück voraus sind, also HBO kommt vor allem aus den USA, vor allem so die Themen Gender, Diversity, die werden da schon stärker gespielt, als es bei uns in Deutschland aktuell der Fall ist. Das gucken Sie ja nicht ohne Grund, weil Sie einfach sagen, okay, das ist spannend, wie die das machen und wir hinken da ein bisschen hinterher. Und beziehungsweise sind Sie der Meinung, dass wir in Deutschland hinterherhinken und dass wir da einfach ganz, ganz schnell aufholen müssen?
Ja, da ist uns die USA voraus, einfach weil sie eine ganz andere Gesetzgebung haben, weil auch da die Vielfalt schon viel früher erkannt werden musste. Und mir gefallen die Stories einfach besser, wenn die Stereotype nicht immer die gleichen sind. Also wenn ich jetzt sehe Western mit einer weiblichen Sheriff-Besetzung, die einen afroamerikanischen Hintergrund hat etc., dann macht das wieder mehr Spaß. Und insofern werden die Storys anders erzählt. Es gibt eine andere Dramaturgie, aber auch die Augen werden nochmal geöffnet für andere Themenbereiche oder auch andere Problematisierungen. Also insofern ist es sehr viel reicher an Storyentwicklung.
Ich habe abschließend noch einen Aspekt Ihrer Laufbahn unterschlagen in meinem Intro. Sie sind nämlich seit 2018 beim SWR auch Mentorin für Nachwuchs und Potenzial. Wie sieht denn das Inhouse-Mentoring beim SWR konkret aus? Was kann man sich unter diesem Begriff Potenzial vorstellen?
Also das bin ich schon sehr, sehr viel länger. Das habe ich auch unterschlagen. Ich war mal auch Chancengleichheitsbeauftragte in meinem Job, als ich auch noch Nachrichtenredakteurin war. Und da haben wir dieses Programm Mentoring implementiert. Das war 2008. Und ich habe es halt mit gegründet und bin dem treu geblieben als Mentorin, als ich mich dann verändert habe. Und das ist ein Programm für junge Menschen, mehr in Richtung Frauen gedacht, und dieses Mentoring-Programm hilft dabei, sich in einem großen Unternehmen wie dem SWR zurechtzufinden, Selbstvertrauen zu bekommen, Netzwerke kennenzulernen, um sich durchzusetzen. Und das kann man sagen, ist ein sehr, sehr erfolgreiches Programm im SWR.
Also gerade bei dem Thema Förderung von Frauen, gerade wenn es auch um Führungspositionen oder um Nachwuchs geht, gibt es ja sehr, sehr viele Stimmen, die auch sagen, dafür braucht man Role Models oder Frauen brauchen da einfach, weil sie irgendwie von der Mentalität in der Regel anders ticken, eine spezielle Unterstützung. Nichtsdestotrotz gibt es ja mittlerweile auch Stimmen, die sagen, naja, wenn es solche Förderprogramme gibt, die dann nicht ausschließlich, aber irgendwie im Kern sich doch eher an Frauen richten, ist das wieder irgendwie eine Benachteiligung der Männer? Wie stehen Sie dazu?
Das habe ich auch schon immer erlebt. Wenn man Frau sagt, kommt dann direkt Mann. Das heißt also, das ist völlig verrückt.
Wie man es macht, macht man es falsch.
Genau. Ganz genau. Und ich kann nur sagen, bei all diesen Mentees, die ich hatte nur weibliche, aber es, wie gesagt, es gibt auch männliche im SWR. Da spielt immer das Thema Familie und Beruf eine ganz, ganz große Rolle. Das sind Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Und das ist das Thema schlechthin. Wie mache ich das? Wie sollen meine privaten Entscheidungen sein, um weiterhin arbeiten zu können und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Thema. Und dadurch, dass die Frauen immer wieder diejenigen sind, die nach wie vor stärker auch die Familienarbeit machen, glaube ich, ist es ein probates Mittel, hier unterstützend tätig zu sein, um auch da Lösungen zu finden. Aber da hat sich auch in diesen letzten 10 Jahren unglaublich viel getan. Also gendermäßig und auch in Richtung Diversity gedacht. Das war vor 10 Jahren, war das kein allgemeines Thema. Und über die MeToo-Bewegung ist da viel ins Rollen gekommen und auch vieles hat sich nach vorne bewegt.
Ja. Vielen Dank für diesen Dialog und das gegenseitige Zuhören, wenn ich diesen Begriff nochmal zum Schluss aufgreifen mag. Spannende Entwicklung beim SWR und im Öffentlich-Rechtlichen, von aktivierter Kommunikation bis zu Fehlerkultur, Digitalisierung und Mentoring. Wir haben jetzt hier wirklich einmal so ein bisschen den Blumenstrauß abgearbeitet. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Götz, hat viel Spaß gemacht.
Danke, kann ich nur zurückgeben. Danke für Ihre interessanten Fragen und dass ich mich äußern durfte.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.